Lieber Jesus, danke, dass du hier bei uns bist und dass du heute Morgen sprechen willst. Und ja, ich bitte dich, dass du unsere Herzen aufmachst, öffnest für das, was du uns sagen willst, dass du uns bereit machst für dein Wort und ja, schenke, dass dein Wort Frucht bringt in uns. Und dein Wort ist lebendig und du willst uns verändern, forme du uns immer mehr nach deinem Wohlgefallen in dein Ebenbild und ja, schenke, dass wir von dir jetzt lernen dürfen. Segne die Zeit und wirke du hier unter uns. Danke, Herr. Amen. Ja, also Lilia hat gerade Zettel verteilt. Ich hatte mal so Bibelstellen vorbereitet, damit ihr auch mitlesen könnt. Wir haben ja vor Corona, da hatten wir ja so eine Reihe, da haben wir uns die Frauen der Bibel angeschaut und irgendwie hat Jesus mir aufs Herz gelegt, das heute weiterzumachen. Und heute geht es um Hannah. Hannah ist eine Frau, die im Alten Testament erwähnt wird. Die hat 1125 vor Christus gelebt in Israel und hat zu Gottes Volk gehört. Und ich finde, gerade aus dem Alten Testament können wir wirklich viel lernen. Und Hannah ist uns in vielen Dingen ein großes Vorbild. Und ich möchte heute auf ein paar Charaktereigenschaften von Hannah eingehen, die ich sehr schön und nachahmenswert finde. Und das hatte ich euch aufgeschrieben. Hannah war eine gottesfürchtige, weise Frau, die Zerbruch erlebte und die Einheit wahrte, die betete und sich Gott hingab, die Gott ihre Unfruchtbarkeit brachte und die Gabe des Glaubens hatte, die ihr Versprechen hielt und das Liebste, was sie hatte, losließ und dafür belohnt wurde. Und wir lesen jetzt mal zusammen 1. Samuel. Da könnt ihr, wenn ihr möchtet, eure Bibeln aufschlagen. Ich lese 1. Samuel 1 bis 18. Es war ein Mann von Ramathaim Zophim, vom Gebirge Ephraim, der hieß Elkana, ein Sohn Jerohams, des Sohnes Elihus, des Sohnes Tohus, des Sohnes Zufs, ein Ephraimiter. Er hatte zwei Frauen, eine hieß Hanna, die andere Peninna. Peninna hatte Kinder und Hanna hatte keine Kinder. Dieser Mann ging jährlich von seiner Stadt nach Silo hinauf, um vor dem Herrn Zebaoth anzubeten und zu opfern. Dort waren Hophni und Pinjas, die beiden Söhne Elis, Priester des Herrn. An dem Tag, als Elkana opferte, gab er seiner Frau Peninna und allen ihren Söhnen und Töchtern Stücke. Aber Hannah gab er ein doppeltes Stück, denn er hatte Hannah lieb. Aber der Herr hatte ihren Leib verschlossen. Und ihre Widersacherin betrübte und reizte sie sehr, weil der Herr ihren Leib verschlossen hatte. So ging es alle Jahre, wenn sie zum Haus des Herrn hinaufzogen, betrübte jene sie, dann weinte sie und aß nichts. Elkana aber, ihr Mann, sagte zu ihr, Hannah, warum weinst du und warum isst du nichts und warum ist dein Herz so traurig? Bin ich dir nicht besser als 10 Söhne? Da stand Hannah auf, nachdem sie in Silo gegessen und getrunken hatten. Eli aber, der Priester, saß auf einem Stuhl am Türpfosten des Tempels des Herrn. Sie war von Herzen betrübt, betete zum Herrn und weinte sehr. Gelobte ein Gelübde und sagte, Herr Zebaoth, wirst du das Elend deiner Magd ansehen, an mich gedenken und deine Magd nicht vergessen? Und wirst du deiner Magd einen Sohn geben, so will ich ihn dem Herrn geben, sein Leben lang, und kein Schermesser soll auf sein Haupt kommen. Und als sie lange betete vor dem Herrn, achtete Eli auf ihren Mund. Denn Hannah redete in ihrem Herzen, nur ihre Lippen bewegten sich. Ihre Stimme aber hörte man nicht. Da meinte Eli, sie wäre betrunken, und Eli sagte zu ihr, »Wie lange willst du betrunken sein? Gib deinen Wein von dir.« Hannah aber antwortete, »Nein, mein Herr, ich bin eine betrübte Frau. Wein und starkes Getränk habe ich nicht getrunken, sondern ich habe mein Herz vor dem Herrn ausgeschüttet. So du wollest deine Magd nicht für eine lose Frau halten, denn ich habe aus meinem großen Kummer und meiner Traurigkeit bis jetzt geredet.« Eli antwortete, »Geh hin in Frieden. Der Gott Israels wird dir deine Bitte erfüllen, die du von ihm erbeten hast. Sie sagte, lass deine Magd Gnade finden vor deinen Augen. So ging die Frau ihres Weges und aß und sah nicht mehr traurig drein. Also, wir haben gerade gelesen, Hannas Familienleben war nicht leicht. Ihr gottesfürchtiger Mann Elkana hatte 2 Frauen geheiratet. Und das war in der damaligen Kultur so üblich. Er ging dem Trend der damaligen Zeit nach. Wenn deine Frau keine Kinder bekommen konnte, dann nimm dir halt noch eine zweite dazu. Und auch Abraham, Jakob, David, Salomo, sie hatten alle mehrere Frauen. Aber das war niemals das, was Gott wollte. Gott wollte keine Polygamie. In 1. Mose wird beschrieben, dass Gott einen Mann und eine Frau geschaffen hat. Und das entspricht auch heute noch Gottes Willen. Und jedes Mal, wenn Gottes Plan außer Acht gelassen wird, dann führt es zu Problemen. Wenn ein Mann mit mehreren Frauen in einem Haushalt lebt, ja, dann sind Schwierigkeiten vorprogrammiert. Dann ist da Neid und Eifersucht, Streit und Frieden. Und hier kam hinzu, dass Peninna Kinder hatte und Hannah unfruchtbar war. Damals, als der Wert der Frau durch die Anzahl ihrer Kinder bestimmt wurde, war es für eine Frau eine große Schande, keine Kinder bekommen zu können. Und es lag schwer auf Hannas Seele, dass der Herr ihren Mutterleib verschlossen hatte. Elkana versuchte Hannah zu trösten und ihr immer wieder seine Liebe zu zeigen. Und auch das spürte Peninna. Sie hat gespürt, dass Hannah mehr geliebt wurde von Elkana. Und sie wurde eifersüchtig und hat sich gerecht. Und aus ihrer Verletzung und ihrem Neid heraus demütigte und beleidigte sie Hannah. Und Peninna, die mehrere Kinder hatte, erhob sich über die unfruchtbare Hannah. Verletzte sie durch ihre spitze Zunge, machte sich lustig über sie, demütigte sie, sah auf sie herab. Und ich finde es jetzt richtig interessant zu gucken, wie Hannah mit dieser Feindschaft umging. Sie ist nicht rumgerannt und hat schlecht über Peninna geredet. Sie hat sich nicht über Peninna erhoben und hat verbal zurückgehauen. Und es ist schlimm, wenn man Anfeindungen und Hass erleiden muss. Aber wie viel schlimmer ist es, wenn Anfeindungen aus den eigenen Reihen kommen? Wenn es Anfeindungen in der Familie gibt? Hannah hat das Unrecht ertragen. Und sie hat ihre Familie wegen des Streits nicht verlassen. Sie ist geblieben. Sie hat ihr Leid, ihre Not im Gebet an Gott abgegeben. Mit der Erwartung, dass er eingreifen wird. Und was sagt Jesus uns? Wie sollen wir mit unseren Feinden umgehen? Und das steht einmal in Lukas 6, 27 bis 31, das lese ich mal. Da sagt Jesus, aber euch, die ihr mir zuhört, sage ich, liebt eure Feinde, tut denen Gutes, die euch hassen, segnet, die euch verfluchen, betet für die, die euch Böses tun. Schlägt dich jemand auf die eine Backe, dann halt ihm auch die andere hin. Und nimmt dir jemand den Mantel, dann lass ihm auch das Hemd. Gib jedem, der dich bittet. Und wenn dir jemand etwas nimmt, dann fordere es nicht zurück. Handelt allen Menschen gegenüber so, wie ihr es von ihnen euch gegenüber erwartet. Und Paulus schreibt in Römer 12, wenn es möglich ist und soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Vielmehr, wenn deinen Feind hungert, so gib ihm zu essen. Dürstet ihn, so gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Es ist auch wichtig, dass wir in unseren Herzen dem Neid keine Chance geben und auch zu einer Peninna werden, die nur Gott im Weg steht. Peninna ist hier zum Spielball des Teufels geworden und hat aus ihrer Verletzung heraus gehandelt. Sie hat verbal um sich geschossen und sie hat Unfrieden gestiftet. Sie hätte wie Hannah Gott ihr Leid klagen können, aber ihr Blick war zu sehr auf sich selbst gerichtet. Sie war zu sehr von ihren Gefühlen beherrscht. Und wir dürfen Jesus unsere Gefühle bringen. Wir können sagen, Jesus, regiere du jetzt in mir. Du siehst meine Gefühle, du siehst meine Wut. Bitte hilf mir jetzt und regiere du in mir. Und das ist so wichtig, gerade in einer Familie und gerade auch in unserer geistlichen Familie, in unserer Gemeinde. Und im Psalm 133,1 steht, siehe, wie fein und lieblich ist's, wenn Brüder und Schwestern einträchtig beieinander wohnen. Und in Johannes 13,34-35 steht, da sagt Jesus, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Wenn wir uns so verhalten, wie die Welt sich verhält, warum sollte sich dann jemand für Jesus entscheiden? Und es ist so, in der Einheit liegt Kraft. Der Teufel will nicht, dass wir in Einheit und Liebe zusammenleben und gemeinsam dienen. Der greift uns an. Und der Teufel will uns schwächen und er will Unfrieden stiften. Er will die Einheit in unserer Gemeinde zerstören. Und dazu steht in Epheser 4,30-32, und tut nichts, was Gottes Heiligen Geist traurig macht. Denn der Heilige Geist ist das Siegel, das Gott euch im Hinblick auf den Tag der Erlösung aufgedrückt hat, um damit zu bestätigen, dass ihr sein Eigentum geworden seid. Bitterkeit, Aufbrausen, Zorn, wütendes Geschrei und verleumderisches Reden haben bei euch nichts verloren. Genauso wenig wie irgendeine andere Form von Bosheit. Geht vielmehr freundlich miteinander um, seid mitfühlend und vergebt einander, so wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Und das steht ja auch im Vater unser. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Jesus hat uns unsere Schuld vergeben und wir sind auch aufgefordert zu vergeben. Und ich finde es wichtig, dass wir uns immer wieder mal selbst überprüfen, ob wir vielleicht jemandem gerade das Leben schwer machen. Für dich und mich gilt, pass auf, dass du nicht zum Spielball des Teufels wirst. Und also das sage ich mir auch. Ne? Also ich predige euch hier nicht an, ich sage das in erster Linie mir. Pass auf. Und ich weiß, Segen und Fluch liegen so nah beieinander. Du willst ein Segen in dieser Gemeinde sein und merkst vielleicht gar nicht, dass du durch deine Gedanken, dein abweisendes Verhalten, durch deine Rechthaberei, dein Hochmut, deinen Stolz, Gott im Weg stehst und andere Geschwister dadurch schwächst. David sagt im Psalm 139, erforsche mich, Gott, und erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Sieh, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der mich von dir wegführen würde, und leite mich auf dem Weg, der ewig Bestand hat. Manchmal kriegen wir es gar nicht mit, dass wir nicht mehr auf der Zielgeraden sind, sondern neben der Spur laufen. Wir haben zwar irgendwie noch das Ziel im Blick, aber laufen voll daneben. Und dann ist wichtig, Gott einfach mal unser Herz zu bringen, zu sagen, ja, guck mal, läuft alles noch so, wie du es möchtest, oder hat sich da irgendwas eingeschlichen, was dich vielleicht gar nicht meint? Und Hannah ist uns hier ein großes Vorbild, weil sie die Einheit gewahrt hat. Was wäre denn passiert, wenn sie auf die Sticheleien von Penina mit Wut, Aggressivität oder auch mit bösen Worten reagiert hätte? Es wäre zu einer Familientragödie gekommen. Und wir sollen doch nicht Gleiches mit Gleichem vergelten. Und ich meine jetzt hier nicht, dass man niemals Dinge ansprechen darf, dass man immer alles ertragen soll, das meine ich nicht. Man kann Dinge ansprechen, auf jeden Fall, mit der richtigen Herzenshaltung. Aber auch hier brauchen wir Weisheit und die Führung des Heiligen Geistes. Manchmal ist es gut, etwas anzusprechen, um Streit beseitigen zu können. Aber manchmal müssen wir auch Unrecht aushalten, weil der andere noch nicht da ist, wo Jesus ihn haben will. Und dann können wir nur beten, die Geschwister segnen. und müssen das aushalten, aber auch da hilft Jesus uns. Und Hannah wurde durch die Schande ihrer Kinderlosigkeit und durch die Missachtung von Peninna zerbrochen. Und Zerbruch bedeutet, dass man seine Selbstständigkeit für Gott aufgibt und in Abhängigkeit von Gottes Gnade lebt. Zerbruch heißt auch, dass der Boden meines Herzens weich geklopft wird. Er wird weich und fruchtbar gemacht. Alles Selbstsüchtige, was Gott nicht meint, wird herausgebrochen. Und Gott hat diese schwere Zeit für Hannah genutzt, um an ihrem Charakter zu arbeiten, mit dem Ziel, dass sie Jesus immer ähnlicher wird, dass sie Gott und seine Verhaltensweisen widerspiegelt. Ein vor Gott zerbrochener und demütiger Mensch wird auch mit anderen Menschen demütig umgehen. Und trotzdem haben die Jahre der Demütigung und der Traurigkeit ihren Tribut in Hannas Herzen gefordert. Und es ist traurig, wenn eine Frau keine Kinder bekommen kann. Und ich weiß auch, ich kenne viele Frauen, die auch echt darunter leiden. Und in den ersten Versen des Kapitels sehen wir, dass Hannah eine schwache und schwermütige Frau war. Und wenn wir keine Einheit in unserem Zuhause erleben, auch in unserem geistlichen Zuhause, dann schwächt uns das nochmal mehr. Und wir können von Zeit zu Zeit einen beschwerten Geist haben. Auch wir Christen können schwermütig werden. Und gerade geistliche Leiter, denen Gott viel Verantwortung gegeben hat, werden geschwächt, wenn es keine Einheit im Leib gibt. Und wir haben gelesen in Vers 8, da wird deutlich, dass Elkana seine Frau nicht verstanden hat. Er liebte sie doch. War ihr das nicht genug? Elkana fragte Hannah, warum bist du nur so unfassbar traurig und missmutig? Bin ich dir nicht mehr wert als 10 Söhne? Und diese Frage von Elkana rüttelt Hannah wach. Und sie erkennt plötzlich, dass sie sich nur noch um sich selbst und um ihre eigenen Probleme gedreht hatte. Sie hatte sich nur noch auf ihre Unfruchtbarkeit und ihre Widersacherin konzentriert. Sowohl Gottes Liebe als auch die Liebe ihres Mannes hatte sie völlig aus den Augen verloren. All das Gute, das es in ihrem Leben gab, war in den Hintergrund gerutscht. Sie hatte nur noch das Negative gesehen, nur noch das, was sie nicht hatte. Sie hat nur noch auf ihren Mangel geschaut. Als Hannah das begriffen hatte, stand sie auf und ging in den Tempel des Herrn. Sie ist uns ein Vorbild darin, dass sie in ihrem Elend im Gebet zu Gott ging. Diese demütige, beschwerte, traurige Frau suchte Zuflucht bei Gott. Sie betete und weinte sehr. In der Gemeinschaft mit Gott finden wir Trost und Hoffnung, Kraft. Hannah hat Gott ihre Not, ihre Bedrängnis und auch ihre Unfruchtbarkeit gebracht. Sie hat zu Gott geschrien innerlich und wusste, dass Gott alles möglich ist und nur er eingreifen kann und sie fruchtbar machen kann. Und Hannah wusste, dass Gott es ist, der einer Frau und einem Mann Kinder schenken kann. Aber sie brachte Gott auch ihre geistliche Unfruchtbarkeit, die aus ihrer Bitterkeit heraus entstanden war. Sie brachte ihm all ihren Groll, ihre inneren Verletzungen und ihre Schande. Hannah betete mit einem zerbrochenen und demütigen Herzen, voller Ehrfurcht zu Gott. Sie schüttete ihr ganzes Inneres aus. Sie wusste, dass Gott sie fruchtbar machen konnte, wenn er es wollte. Gott, der Herr der Herrscharen, ist ein souveräner Gott, dem nichts entging, auch nicht Hannas Lage. Und auch deine Situation sieht Gott. Er sieht dich hier heute Morgen. Und du darfst Jesus immer dein Herz ausschütten. Er ist die richtige Anlaufstelle. Jesus sieht deinen Schmerz, deine Einsamkeit, deine Traurigkeit, deine Hoffnungslosigkeit, deine Sorgen, das, was dich bedrängt. Und er möchte dir darin begegnen. Und schütte dein Herz vor Gott aus. Und du beraubst dich selbst des Segens, wenn du es nicht tust. Wenn du nicht betest. Und da lesen wir mal 1. Petrus 5, Vers 5. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Dem widersteht fest im Glauben und wisst, dass eben dieselben Leiden über eure Brüder und Schwestern in der Welt kommen. Hanna wollte, dass der Herr das Elend seiner Magd anschaut. Demütig wollte sie, dass Gott alles in ihr aufdeckte, was in ihr schiefgelaufen war. Sie ist uns ein Vorbild in ihrem hingebungsvollen und vertrauensvollen Wenden an Gott. Hanna hat gelernt, sich selbst zu verleugnen, sich selbst nicht mehr so wichtig zu nehmen. In ihrem Versprechen drückt sie ihre Hingabe und ihr Vertrauen in Gott aus. Sie wünschte sich sehnlichst einen Sohn, um ihre Schande loszuwerden. Und wenn Gott seiner Magd einen Sohn geben würde, dann wollte sie ihm den im Gegenzug zurückgeben und ihm dem Herrn weihen sein Leben lang. Aus Dankbarkeit wollte Hanna das Bekommene wieder abgeben. Es sollte eine Opfergabe für den Herrn sein. Und so soll es auch bei uns sein. Alles, was wir von Gott empfangen haben, sollen wir loslassen und ihm wieder zurückgeben, damit er nach seinem Wohlwollen leiten kann. Wir sollen loslassen und alles Jesus überlassen, weil er doch den besten Überblick und den besten Plan hat. Hanna brachte also ihre innere Not vor Gott. Alles, was sie quälte, die Erniedrigung Peninnas, ihre Gedanken, ihren Wunsch nach einem Sohn und auch ihre Unfruchtbarkeit. Und auch wir dürfen Gott unsere Nöte, unsere Fragen, unsere Traurigkeit, unsere Gedanken und Wünsche und sogar unsere geistliche Unfruchtbarkeit bringen. Und wenn es Bereiche in deinem Leben gibt, in deiner Ehe, in deiner Familie, auf deiner Arbeit, in deinem Umfeld, in deiner Gemeinde, wo du dir mehr Frucht wünschst, dann bete und lege die Unfruchtbarkeit vertrauensvoll in Gottes Hände. Und lass los, er wird Frucht schenken zu seiner Zeit. Und das hat Gott auch bei Hanna getan. Er hat sie durch das Leiden näher zu sich gezogen. Und wenn wir uns in unserem Leiden vertrauensvoll an Jesus wenden, dann wird er mit uns gemeinsam durch das Leid hindurchgehen. Er lässt uns nicht alleine. Er will uns stärken, trösten und geistlich voranbringen. Er meint es immer gut mit uns und möchte, dass wir ihm ähnlicher werden. Und Gott hat ja versprochen, dass er niemals Prüfungen zulassen wird, die über unsere Kraft hinausgehen. Und das steht in 1. Korinther 10, 13. Die Prüfungen, denen ihr bisher ausgesetzt wart, sind nicht über ein für uns Menschen erträgliches Maß hinausgegangen. Und Gott ist treu. Er wird euch auch in Zukunft in keine Prüfung geraten lassen, die eure Kraft übersteigt. Wenn er euren Glauben auf die Probe stellt, wird er euch auch einen Weg zeigen, auf dem ihr die Probe bestehen könnt. Und nachdem Hanna ihr Herz Gott ausgeschüttet hatte und Eli ihr die prophetische Zusage gegeben hatte, dass Gott ihr ihre Bitte erfüllen wird, ging sie ihres Weges, aß und trank und sah nicht mehr traurig aus. Da war was in Hanna passiert. Und da sagt Jesus auch, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Und Hanna war erquickt. Sie kam erquickt aus dem Tempel. Ihr Herz war wieder leicht und hatte Ruhe gefunden, obwohl sich ihre Umstände noch gar nicht geändert hatten. Sie vertraute Gott und seiner Zusage. Das dürfen wir auch. Wir dürfen all den wunderbaren Zusagen in der Bibel vertrauen. Das ist die Wahrheit. Und Gott hält immer, was er verspricht. Wenn wir etwas loslassen und es Jesus geben, dann dürfen wir beruhigt sein, dass er sich perfekt darum kümmern wird. Und es ist ein Geheimnis, wenn wir loslassen. Wenn wir Gott unseren Herzenswunsch geben, dann erfüllt er unser Herz mit innerem Frieden. Und das ist ein Geheimnis. Und ich hatte das hier vorne schon mal erzählt. Also ich habe mit 30 geheiratet und davor, also habe ich mir so sehr einen Mann und Familie gewünscht Also ist ja eigentlich kein schlechter Wunsch. Aber ich kann echt sagen, mich hat dieser Wunsch beherrscht. Und ich habe ja auch ein paar dumme Sachen leider gemacht. Und ich war dann mal auf so einem Ermutigungswochenende für Frauen. Und an dem einen Abend, da hatte die Rednerin gesagt, dass sie das Gefühl hat, dass es irgendwie Menschen hier im Raum gibt, bei denen steht etwas zwischen Jesus und ihnen. Und boah, ich habe mich voll angesprochen gefühlt. Ich habe gewusst, das ist dieser Wunsch, diese Sehnsucht nach einem Mann, nach Familie. Da steht voll zwischen Jesus und mir. Und Gott hat mir gesagt, ich soll den jetzt loslassen, ne? Also ich soll diesen Wunsch an ihn abgeben. Und ich habe das dann auch bekannt, ne? Und habe geheult. Also ich habe einfach auch gewusst, ne? Wenn ich Jesus jetzt diesen Wunsch gebe, dann habe ich das nicht mehr in der Hand und dann kann er sagen, nee, Nicole, du nicht. Und das war echt ganz schrecklich für mich. Aber ich wollte gehorsam sein und ich möchte, dass Jesus an erster Stelle steht in meinem Leben. Und ich habe dann den Wunsch losgelassen und habe ihn Gott gegeben. Und wirklich, mir war nicht klar, in was für einer Bindung ich gestanden hatte. Ich habe so einen Frieden erlebt und dann wäre es okay gewesen, wenn Gott gesagt hätte, okay, mit dir habe ich was anderes vor, du wirst nicht heiraten, es wäre okay gewesen. Aber vorher hatte ich so daran festgehalten und das stand voll zwischen Jesus und mir und ich habe gedacht, es muss gar nicht immer diese hammerschlimme Sünde sein oder so. Manchmal sind es einfach Wünsche oder Sehnsüchte, die uns in Bindungen halten. Naja, auf jeden Fall hat Gott das auch belohnt. Ein paar Tage später hatte Ralf mich dann gefragt, ob wir zusammen spazieren gehen wollen. Das war im Frühling 2001 und im Dezember haben wir dann geheiratet. Ich war mal auf einer Mitarbeiterkonferenz in Siegen. Da haben wir alle so ein Holzschild geschenkt bekommen. Da steht drauf, gib es Gott und geh schlafen. Und das ist doch ein ganz gutes Lebensmotto. Wenn wir wirklich loslassen können. Und ja, das dürfte Hannah auch erleben, dass Gott ihr Gebet erhört und wunderbar eingegriffen hat. Wenn ihr betet und um etwas bittet, dann glaubt, dass ihr es empfangen habt und die Bitte wird euch erfüllt werden, was immer es auch sei, steht in Markus 11, 24. Und in den weiteren Versen 19 bis 20 in 1. Samuel, da steht, dass Hannah schwanger wurde und einen Sohn gebar, den sie Samuel nannte. Und Samuel bedeutet vom Herrn erbeten. Der Name Hannah bedeutet übrigens Gnade und Hannah hat Gottes Gnade erfahren. In Hebräer 10, 35 steht, darum werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Wenn wir loslassen, uns auf Gott verlassen und ihm vertrauen, dann wird Gott uns immer dafür belohnen. Wenn du etwas von unserem Herrn erbeten möchtest, dann strecke dich aus und suche ihn von ganzem Herzen. Gott wird nicht unbedingt das in deinem Leben verwirklichen, was du dir wünschst, aber das, was gut ist für dich. Vertraue ihm. Und da hat Dietrich Bonhoeffer mal gesagt, nicht alle unsere Wünsche, aber alle seine Verheißungen erfüllt Gott. Und Gott hat ja den besten Plan. Und Gott hat bei Hannah das Unmögliche möglich gemacht. Und manchmal denke ich, das ist auch so Gottes Leidenschaft. Er freut sich, wenn er uns verblüffen kann. Und Gott liebt es, sich in schwachen Gefäßen zu verherrlichen. Hannah war eine schwache, schwermütige, betrübte, zerbrochene Frau, durch die Gott sich verherrlichen wollte. Und Hannah hat den von Gott erbetenen Sohn bekommen. Und ihn, wie damals üblich, 3 bis 5 Jahre gestillt. Sie hat ihn erzogen und liebevoll umsorgt. Und dann war es wieder soweit, dass Elkana mit seinem ganzen Haus nach Silo zog, um dem Herrn das jährliche Opfer darzubringen. Und jetzt möchte ich euch Hannas vorbildhaftes Verhalten im Einhalten ihres Versprechens und im Loslassen vorlesen. Das steht in 1. Samuel 1, 24 bis 28. Nachdem sie ihn, also Samuel, entwöhnt hatte, nahm sie ihn mit sich hinauf, dazu einen dreijährigen Stier, ein Scheffel Mehl und einen Krug Wein, und brachte ihn in das Haus des Herrn nach Silo. Der Knabe war aber noch jung, und sie schlachteten den Stier und brachten den Knaben zu Eli. Und sie sprach: Ach, mein Herr, so wahr du lebst, mein Herr, ich bin die Frau, die hier bei dir stand, um zum Herrn zu beten. Um diesen Knaben bat ich, und hat der Herr mir gegeben, was ich von ihm erbeten habe. Darum gebe ich ihn dem Herrn wieder, sein Leben lang, weil er vom Herrn erbeten ist. Und sie beteten dort den Herrn an. Wir sehen hier eine große Einheit zwischen Elkana und Hannah. Elkana stammte aus dem priesterlichen Stamm der Leviten und er steht hinter dem Gelübde seiner Frau. Auch Elkana sieht Samuel als dem Herrn geweiht an und das ist hier etwas Besonderes. Gott steht ja über allem und er wollte Samuel für sich aussondern und er hat Samuel ganz bewusst in eine hingebungsvolle Familie hineingeschenkt. Und Samuel war wie Simson, ein Nazireer, ein Gottgeweihter, dem nie die Haare geschnitten wurden, der keinen Alkohol getrunken hat. Und Samuel wurde ein treuer Diener Gottes, ein Priester, Prophet und er war auch der letzte Richter in Israel, der unaufhörlich für das Volk betete. Und an Hannah können wir erkennen, dass sie im Herzen zufrieden war, weil sie sich Gott und seinem Willen unterstellte, obwohl es sicherlich sehr schwer für sie war, Samuel wieder abzugeben. Ihre Bereitschaft, Samuel ganz loszulassen und ihm dem Herrn zu geben, zeigt ihre Hingabe an Gott aus ganzem Herzen und auch ihren Zerbruch. Obwohl Hannah ihren kleinen Jungen dem Herrn gab, hat sie nie aufgehört, ihn zu lieben. Sie hat ihn regelmäßig besucht und ihm einmal im Jahr ein neues Obergewand genäht. Und ich hatte ja bereits erwähnt, dass Gott unsere Hingabe, Treue und unser Loslassen immer wieder belohnen wird. Und in 1. Samuel 2, 21, da steht, dass Hannah noch 3 weitere Söhne und 2 Töchter bekommen hat. Und auch wir sind immer wieder aufgerufen, loszulassen, damit Gott handeln kann, wie er will. Und diese geistliche Haltung ist der Kern der Anbetung. Wie ist es mit dem, was Gott uns geschenkt hat? Ehemann, Kinder, Beziehungen, Geld, unser ganzes Leben. Habe ich Gott beispielsweise meine Zeit, die er mir ja geschenkt hat, zurückgegeben? Kann Gott so durch mich wirken, wie er es möchte? Oder stehe ich ihm irgendwo im Weg? Und ich habe vor Jahren angefangen, meinen Zeitplan um Jesus herumzubauen. Er soll meine Zeit nutzen und mich als seine Dienerin gebrauchen, wie er es will. Ich möchte hingebungsvoll leben. Jesus ist für mich gestorben und ich lebe für ihn. Und trotzdem gelingt es mir nicht immer. Und da erzähle ich euch jetzt noch mal kurz was. Das ist ungefähr ein Jahr her. Also Raffi und ich, wir leiten ja 2 Frauenhauskreise hier in unserer Gemeinde am Donnerstagmorgen. Und es war ein Donnerstag. Ich war auf dem Weg zur Gemeinde, war hier im Frauenhauskreis. Und auf dem Rückweg, also ich fahre mit dem Zug oft und bin so durch den Hauptbahnhof gegangen und dann hat mich ein junger Mann angesprochen, hat gefragt, ob ich ihm Geld geben kann. Er wollte sich einen Tee bei McDonald's kaufen. Und ich habe gesagt, nee, ich gebe dir kein Geld, aber ich kann dir gerne einen Tee kaufen. Und er meinte, oh, die Nacht war so kalt und ich möchte mich gern irgendwo aufwärmen. Ich so, ja, wir können ja hier vorne hingehen. Und er meinte, nein, da hat er Hausverbot, er kann nur zu McDonald's. Naja, hat er mir kurz ein bisschen was von sich erzählt. Also der war echt so alt wie unser ältester Sohn. Und ja, er hat mir irgendwie erzählt, wie es ihm geht und so. Und plötzlich gucke ich auf die Uhr und denke, oh nein, mein Zug. Und dann meinte ich, oh, ich muss mich jetzt beeilen, ich muss zum Zug. Habe ihm schnell das Geld in die Hand gedrückt, habe ihm noch gesagt, Jesus liebt dich und du kannst einfach beten, Jesus sieht dich. Und habe das alles noch schnell so vor die Füße geknallt und bin dann zum Zug. Und dann saß ich im Zug und habe so ein schlechtes Gewissen gekriegt und habe gedacht, oh nein, Jesus, da schickst du mir jemanden vorbei. und ich habe nur meinen blöden Zug im Kopf, ne? Und ich habe jetzt keine kleinen Kinder, die ich irgendwo abholen muss, oder es wäre jetzt auch nicht schlimm gewesen, wenn das Mittagessen später auf dem Tisch gestanden hätte. Also ich hätte eigentlich die Freiheit gehabt, mich mehr um diesen Mann zu kümmern, aber ich hatte leider nur meinen blöden Zug im Kopf. Und auch so feste, eingefahrene Strukturen, die können Gott voll im Weg stehen. Also das ist mir so bewusst geworden. Und ich habe Jesus dann um Vergebung gebeten und ich habe ihm nochmal ganz bewusst diesen Mann gebracht und habe gesagt, oh Jesus, bitte kümmer du dich um diesen Mann. Schenke doch echt, dass er nochmal richtig das Evangelium hören kann, dass er dich erleben darf. Und irgendwie hatte ich so, ich weiß nicht mehr, ob ich das richtig gebetet habe oder ob ich es nur gedacht habe, ich hatte so den Wunsch, das wieder gut machen zu dürfen, irgendwie. Ja, naja, dann waren wir am Sonntag im Gottesdienst und nach dem Gottesdienst bin ich aufgestanden und plötzlich meinte jemand zu mir, hallo. Und ich, bist du der Mann, den ich am Donnerstag im Hauptbahnhof getroffen habe? So, ich kann es gar nicht fassen. Ich meinte, wie bist du denn hierher gekommen? Und dann hat er auf unsere liebe Schwester aus Springe gezeigt. Auf Astrid, ja. Und er war morgens, am Sonntagmorgen im Hauptbahnhof, wieder um zu betteln. Und ist Astrid begegnet und Astrid hat gesagt, komm mit zum Gottesdienst. Und er ist mitgekommen. Er hat das Evangelium gehört. Er hat den Lobpreis gehört. Er hat gehört, wie Geschwister einfach so mit Jesus reden. Und Jesus hat auch meinen Wunsch gesehen. Ich durfte es wieder gut machen. Ralf und ich haben dann gemeinsam mit ihm gesprochen. Wir konnten ihm was zu essen kaufen. Wir haben ihm die Decke aus unserem Auto mitgegeben. Und ich habe gedacht, boah, Jesus, du bist so gut. Und was mich auch echt so getröstet hat, ne? Wenn ich versage, ist es gar nicht so schlimm. Ja, dann schickt Jesus Astrid. Also so. Also es ist nicht von uns abhängig und das war auch echt so ein Aha-Erlebnis, weil wie oft versagen wir, ne? Aber Gott kommt ans Ziel. Genau. Ich habe mal ein Gebet voller Hingabe gelesen und das hat mich so bewegt, dass ich es vorne in meine Bibel geschrieben habe und das lese ich euch mal vor. Ich weiß nicht mehr, in welchem Buch ich das gelesen habe, leider. Herr, ich gebe all meine eigenen Pläne und Gedanken auf, all meine eigenen Wünsche und Hoffnungen. Ich akzeptiere deinen Willen für mein Leben. Ich übergebe dir mich selbst, meine Zeit, mein Alles, vorbehaltlos und auf ewig. Fülle mich und versiegle mich mit deinem Heiligen Geist. Gebrauche mich, wie du willst. Sende mich, wohin du willst. Verwirkliche deinen Willen völlig in meinem Leben. Egal, wie hoch der Preis dafür sein wird. Jetzt und für immer. In 1. Samuel 2, das lesen wir jetzt nicht, da geht es dann weiter mit Hannas Dankgebet, mit ihrem Lobgesang. Und das könnt ihr euch zu Hause mal durchlesen. Hannah ist Gott so dankbar, sie fängt an, ihn zu loben, ihm gebührt die Ehre und das ist gut so richtig, Gott zu danken für all seine Wohltaten. Er ist der Geber aller guten Dinge. Hannas Herz freut sich in dem Herrn an dem Tag, an dem sie das größte Opfer ihres Lebens gebracht hat. Sie freut sich über Gott und ich bin mir sicher, dass sie sich nicht darüber freuen konnte, ihren Sohn zu verlassen. Aber sie konnte sich über Gott freuen. Und es ist leicht, Gott zu loben, wenn alles gut läuft, wenn unsere Gebete erhört werden, wenn es uns gut geht, wenn wir beschenkt werden, wenn wir Erfolge haben, wenn wir gesund sind. Dann ist es leicht, Gott zu loben. Aber was ist, wenn nichts mehr gut läuft? Wenn wir alles verloren haben, wenn wir alles aufgeben mussten, wenn wir von unseren Liebsten getrennt worden sind, wenn unser Leben plötzlich völlig anders verläuft, wenn wir leiden müssen. Und ich habe immer noch das Bild vor Augen, Heiligabend hier in der Gemeinde. als unsere ukrainischen Geschwister vorne waren und Gott gelobt haben. Und die waren so fröhlich und die haben so eine Freude ausgestrahlt. Das hat echt mein Herz so bewegt. Sie haben von sich selbst und von ihren Umständen weggeschaut und nur auf Jesus geguckt. Was für ein Zeugnis. Und ja, sie haben uns vorgemacht, dass das geht. Und denke immer daran, auch in aller Verzweiflung, wenn wir nichts mehr haben, um uns freuen zu können, können wir uns über Jesus freuen. Jesus ist doch unsere Hoffnung und egal, was noch auf uns zukommen wird. Und denk daran, wie schwer es hier auf dieser Erde noch werden wird. Und es wird noch schwerer werden. Die Bedrängnis wird zunehmen. Es wird nicht mehr besser werden. Dann dürfen wir alles loslassen und es vertrauensvoll in Gottes Hände legen. Weil er die ganze Welt im Blick hat. Er hat den perfekten Plan. Gott ist größer und allmächtig. Und wenn du dich von ganzem Herzen für ein Leben mit Jesus entschieden hast, dann kann dich niemand und nichts von seiner Liebe trennen. Niemand und nichts kann dich aus seiner Hand reißen. Bei ihm können wir Zuflucht suchen, übernatürlichen Frieden und Freude finden, unabhängig unserer Umstände. Und es heißt ja auch, die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Und ich möchte mit euch jetzt nochmal Psalm 27 lesen. Und ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung. Und der Psalm ist überschrieben mit: Die Nähe des Herrn gibt Licht und Geborgenheit. Das ist ein Psalm von David. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist für mein Leben wie eine schützende Burg. Vor wem sollte ich erschrecken? Wenn boshafte Menschen über mich herfallen, um mich mit Haut und Haaren zu verschlingen, meine Gegner und Feinde, dann sind sie es, die stürzen und fallen. Selbst wenn mich ein Heer von Feinden umlagert, mein Herz ist nicht von Furcht erfüllt. Und wenn Krieg gegen mich ausbricht, bleibe ich dennoch voll Zuversicht. Eines habe ich vom Herrn erbeten, das ist mein tiefster Wunsch, alle Tage meines Lebens im Haus des Herrn zu wohnen, um die Freundlichkeit des Herrn zu sehen und über ihn nachzudenken, dort in seinem Heiligtum. Denn er wird mich am Tag des Unglücks in seinem Zelt bergen, mir dort in der Verborgenheit seinen Schutz gewähren und mich auf einem hohen Felsen in Sicherheit bringen. Erhobenen Hauptes werde ich auf meine Feinde rings um mich herabsehen, und ich will dort in seinem Heiligtum mit lautem Jubel meine Dankopfer bringen. Ich will den Herrn preisen mit Musik und Gesang. Höre, Herr, wenn ich nun mit lauter Stimme rufe, sei mir gnädig und antworte mir. In meinem Herzen wiederhole ich deine Worte. Kommt vor mein Angesicht, sucht meine Nähe. Ja, Herr, das will ich tun. Ich will vor dein Angesicht treten. Verbirg dich darum nicht vor mir. Stoße mich, deinen Diener, nicht im Zorn zurück. Denn du warst zu jeder Zeit meine Hilfe. Gib mich nicht auf und verlass mich nicht, mein Retter und mein Gott. Selbst wenn Vater und Mutter mich verließen, der Herr nimmt mich dennoch auf. Lass mich deinen Weg erkennen, Herr, und leite mich auf ebener Bahn. Tu es meinen Feinden zum Trotz. Liefere mich nicht dem Mutwillen meiner Widersacher aus, denn es treten falsche Zeugen gegen mich auf. Aus ihrem Mund kommen heftige Worte voller Unrecht und Gewalt. Doch ich bin gewiss, dass ich am Leben bleiben und sehen werde, wie gütig der Herr ist. Hoffe auf den Herrn. Sei stark und dein Herz fasse Mut. Ja, hoffe auf den Herrn. Ja, ich möchte dich heute ermutigen, wenn Jesus dich angesprochen hat, dass du im Gebet zu Jesus gehst und ihm all deine Sorgen, all das, was dich beschäftigt, dass du ihm das bringst. Und du hast hier die Gelegenheit, mit einer Schwester auch zusammen zu beten. Nutz doch die Zeit gleich noch. Und ich bete nochmal zum Schluss. Lieber Jesus, danke, dass wir wissen dürfen, dass du den perfekten Plan für unser Leben hast. Und du hast uns immer im Blick. Du schaust immer auf uns und du weißt viel besser, wie es uns geht. Du kennst unsere Herzen und du weißt, was in unseren Herzen vor sich geht. Und ich bitte dich, dass du alles aus dem Weg räumst, was zwischen uns und dir steht. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, all unsere Sorgen, all das, was uns belastet, was uns traurig macht, was uns bedrückt, dass du uns hilfst, das bei dir abzugeben und wirklich loszulassen, Jesus. Ich bitte dich, dass du uns in deine liebenden Arme ziehst, dass du uns die Geborgenheit gibst, die wir brauchen, dass du uns tröstest und stärkst und ermutigst. Und danke, dass egal was noch kommen wird, du stehst uns bei und schenke, dass wir wirklich auch in Einheit vor dir stehen, dass der Teufel, ja, nicht dazwischen kommen kann, Jesus, sondern die Einheit macht stark und schenke, dass wir gemeinsam kämpfen, Herr. Danke, ja, dass du uns so zusammengestellt hast und das ist gut und richtig und ich bitte dich jetzt um deinen Segen für uns alle. Amen.